Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
Heute mit Christian Möller und mit einer Frage, die in letzter Zeit immer wieder in den politisch-gesellschaftlichen Debatten auftaucht. Kann Sprache als Waffe wirken? Wenn es um Hate Speech geht, zum Beispiel, wenn Menschengruppen mit Sprache herabgewürdigt werden, aber auch in Alltagssituationen, dass Sprache da wirksam ist, das ist, glaube ich, klar, aber wirkt sie dabei psychisch oder körperlich? Gibt es also eine Körperkraft von Sprache? Dieser Begriff stammt von der Philosophin Petra Gehring. Und wer erleben will, was damit gemeint sein kann, der Körperkraft von Sprache, der kann das tun, wenn er sich eine der Demonstrationen zum 1. Mai mal etwas genauer anhört, die ja auch nächste Woche wieder stattfinden werden. Demonstrationen zum 1. Mai und mitgehört dabei hat Petra Gehring. Sie ist Philosophieprofessorin an der Technischen Universität Darmstadt und ihr aktuelles Buch heißt Über die Körperkraft von Sprache, Studien zum Sprechakt. Skandieren, so nennt man diese Art von Sprachgebrauch, die wir da gerade gehört haben. Und das Skandieren ist eines der Phänomene, Frau Gehring, dem Sie sich in Ihrem Buch widmen. Man hat da jetzt eben nicht unbedingt alles verstanden, was gesagt wird, aber vielleicht ist das ja auch gar nicht das Entscheidende. Was denken Sie?
Ja, das Beispiel hat es vielleicht zu Ohren gebracht. Wir haben ein interessantes Zwischenphänomen vor uns mit diesem Skandieren. Also da spielen Worte eine große Rolle. Es ist nicht egal, was da sozusagen gesagt oder rausgebrüllt, rausgeschleudert, intoniert wird. Aber die ganze Sache lebt davon, wie es gemacht wird, vom Rhythmus. Vielleicht bewegen sich die Leute auch die Lautstärke, das Lärmige sozusagen. Die Stimmen verschwimmen so ineinander und das ist ja auch eine Praxis. Also stellen wir uns mal vor, wir stünden jetzt am Rande dieser Demo und würden dann so uns einklinken und auch mitbrüllen, mitskandieren. Ja. Das Ganze hat so was Übergreifendes. Und in der Tat verstehen wir vielleicht nicht alles. Wir verstehen aber doch etwas. Wir verstehen vielleicht sogar mehr, aber eben nicht mehr auf der, wie man so sagt, semantischen Ebene, also sozusagen die Bedeutung des Wortes, wie man sie im Lexikon nachschlagen könnte oder so, sondern die Machart des Sprechakts spricht. Also wie das rausgeschleudert wird. Die Art, wie performt, gesprochen, gesprächhandelt wird, um es mal vielleicht so ein bisschen bewusst krass auszudrücken, die übernimmt die Rolle, die Botschaft zu vermitteln.
Gespräch handelt, haben Sie gesagt, und Sprechakt haben Sie auch gerade schon aufgerufen. Den Begriff, der stammt von dem Philosophen und Sprachtheoretiker J.L. Austin. Sie erwähnen den auch in Ihrem Buch. Der ist ziemlich zentral. Und zwar sagt er, dass man mit Sprache also nicht nur Wirklichkeit beschreibt, sondern dass man mit Sprache etwas tut, dass man mit Sprache handelt. Würden Sie denn diese These unterstreichen von ihm?
Ich nehme das mehr als Ausgangspunkt, als dass ich jetzt Austin sozusagen als Werkzeug verwende. Er ist der Klassiker, der auch den Begriff Speech Act oder Sprechakt geprägt hat und wie Sie sagen, geht es ihm tatsächlich um die Beobachtung, dass in bestimmten Fällen Sprache so zum Einsatz kommt, dass sie unmittelbar etwas bewirkt. Das Beispiel, das er bringt, kennen wir alle, das Taufen von etwas. Er nimmt die Schiffstaufe, man könnte sich aber auch Taufen von kleinen Kindern vielleicht vorstellen. Das Zuweisen eines Namens, da sagen wir etwas, aber gleichzeitig machen wir das dann auch. Von dem Moment ab, wo der Taufakt vollzogen ist, sozusagen ist der Name verbunden mit dem Benannten. Und insofern in so einer Art Nullsekunde hat Sprache da etwas bewirkt. Das nennt Austin Sprechakt. Also insofern haben wir da diesen Begriff und diese erste Beobachtung. Mich interessiert genau die Frage, was passiert, wenn man genauer hinschaut und eben draußen in der Welt nach Phänomenen sucht, die auch nicht so ganz so typisiert und schematisch sind und die auch viel übergängiger sind als das, was Austin mit der Taufe so als Klassiker, als Beispiel gewählt hat. Und dann in eine genauere Beschreibungssprache hinüberzuwechseln, die sich etwa sowas wie das Skandieren dann detaillierter und in dichterer Form anschaut.
Und da führen Sie dann eben den Begriff der Körperkraft von Sprache ein. Wenn wir uns jetzt auch dieses Skandieren vielleicht nochmal als Beispiel für einen Moment festhalten, wie ist das genau gemeint? Sprache als eine Kraft, die auf Körper einwirkt, oder eine Kraft, die vom Körper ausgeht?
Ich verwende den Ausdruck ein wenig spielerisch. Also ich will nicht dazu einladen, sozusagen mit dem Finger drauf zu deuten oder mit Messgeräten zu messen, oh, da ist jetzt die Körperkraft von Sprache. Aber tatsächlich geht es mir darum, das Grundbild, mit dem wir so unterwegs sind, dass Kraft, Körper, Physik überhaupt, ja, sozusagen irgendwas Stummes ist und auch abseits des Sprachlichen in der Welt irgendwie nur anfällt, und dass Sprache auf der anderen Seite sowas ätherisch, körperloses, weltfremdes ist. Also sich von dieser Zweiteilung zu lösen. Und insofern geht es mir nicht darum, dass aus der Sprache sozusagen irgendwie Kraft herausquillt, also dass irgendwo versteckt in der Sprache auch so eine Kraftsorte, die wir noch nicht registriert haben, wäre, sondern mir geht es darum, diese Übergängigkeiten freizulegen, in denen das, was wir physisch erleben, auch der physischen Seite der Welt zuordnen, und das, was wir als sprachlich betrachten, wo sich das verbindet oder vielleicht sogar gleichermaßen entsteht. Also dass sozusagen es irgendwo eine Zone gibt, in der sowohl die sprachliche Seite als auch die stumme, körperliche, physische, gewalthaltige oder vielleicht auch stimulierende Wirkung von Sprechen sich abspielt.
Das klingt jetzt, wenn Sie es so beschreiben, auf den ersten Blick vielleicht fast ein bisschen mystisch. Man kann sich nicht genau vorstellen, was damit gemeint ist. Vielleicht können wir es klären nochmal mit einem Beispiel. Also abseits des Skandierens, was wir schon hatten. Was für ein Beispiel könnte man noch nehmen, um Körperkraft der Sprache zu erklären?
Also kurz noch zum Stichwort mystisch. Die Gefahr ist mir bewusst, und genau deswegen bewegt sich das Buch eigentlich auch in dichten Beschreibungen von Szenen und versucht jetzt nicht eine allzu generalisierende Theorie irgendwelcher Zwischenwelten zu entfalten. Ich denke, worum es geht, muss man an Beispielen und an Szenen sich genauer auseinandernehmen. Und da ist auch nicht das eine wie das andere. Neben dem Skandieren gibt es natürlich den auch viel diskutierten Fall gewalthaltiger Rede, also verletzender Verwendungen von Sprache, die eben auch so weit gehen können, dass wir sozusagen körperlich getroffen werden. Das ist auch die spannende Frage, wie ist das eigentlich? Also reagiert der Körper da auf Sprache oder werden die Worte selbst sozusagen dingförmig und die Sprechakte ähneln einem Schlag, also einem tatsächlich körperlich auch vollzogenen Schlag? Aber es gibt auch weniger dramatische Bereiche. Also mich interessiert auch das Arbeiten mit sprachlichem Material, also Bücher, Texte, das Schreiben. Welche Funktionen haben Notizzettel, wenn wir uns intensiv versuchen, sozusagen denkend und schreibend mit uns selbst zu verständigen, wo gar nicht so klar ist, also sozusagen, wo endet jetzt das, was meine Hand tut, wenn sie notiert, das, was die Schrift, die sich da materialisiert, tut, und das, was gleichzeitig, wenn ich das mir merke oder draufblicke oder die Notizen verwende, was ich als Leserin dann wiederum tue, wenn ich das aufnehme. Und in diesen Bereichen kann man eben auch nicht wirklich sinnvoll zwischen einem sozusagen sprachfreien Körper und einem einer sinnhaft und damit auch immer sprachlich durchformten Welt unterscheiden. Also alles, was wir tun, wenn wir uns körperlich verhalten, hat auch etwas damit zu tun, dass wir natürlich die Dinge begrifflich mit Namen und anderen Bezügen sozusagen relationieren, wenn wir mit ihnen zu tun haben. Also wenn ich ein Beispiel nehme, der Lesevorgang. Natürlich kann man Bücher als Dinge betrachten, also das hat ein Gewicht, das hat eine Materialität etc. Auf der anderen Seite, wenn wir lesen, und das ist, wenn wir stumm lesen, würden wir sagen, doch auch ein körperlicher Vorgang. Was tun wir da? Also wir wechseln sozusagen in etwas hinein, was diese Schwarz-auf-Weiß-Buchstaben uns zugänglich machen. Wir halten das Buch vielleicht fest, wir gucken drauf, fixieren mit den Augen Buchstaben und Zeilen, wandern die so entlang und wups, ja, sind wir in der Lage, sozusagen die Innenwelt des Textes zu betreten. Wo hört dieser Vorgang auf, körperlich zu sein? Wo beginnt er rein sprachlich zu sein? Das ist eigentlich eine ganz absurde Frage, wenn man sich das genauer anschaut. Und uns ist das sehr vertraut. Also wir können das auch an unseren eigenen Erfahrungen ausprobieren. Wenn ich Buchstaben von außen betrachte oder wenn ich dann beginne hinein zu flutschen in der Sprache, die ich beherrsche, geschieht das nahtlos fast und anfange zu verstehen. Also körperlich gibt es da keine Zäsur und es gibt auch nicht irgend so einen Klick, wenn sich unsere Sprache anschaltet oder unser Sprachvermögen, sondern das ist ein durchgängiger Vorgang.
Frau Gehring, lassen Sie uns über die Wirkung von Sprache im politischen Diskurs reden. Eine Debatte, die hier ja in letzter Zeit geführt wird, ist die zu Hate Speech, also beleidigender, herabwürdigender, erniedrigender Rede. Dass Sprache diese Wirkung haben kann, das würde man vermutlich gar nicht in Frage stellen. Aber wieso ist das eine körperliche Wirkung?
Ja, und zwar körperlich in dem Sinne, dass sozusagen die Sprache körperlich wird, nicht das die Reaktion auf Sprache eine körperliche ist. Also das wäre der Punkt, auf den ich hindeuten will. Sie haben es eben schon gesagt, also es gibt natürlich aus gutem Grund, auch aus traurigem Grund, genug Anlass über Hassrede und ihre zersetzenden, toxisch sagt man jetzt, Effekte zu reden. Das Phänomen gibt es und die Wucht von Hassrede kann man nicht und sollte man nicht kleinreden. Das sind tatsächlich schmerzliche, verletzende, demütigende, erniedrigende Effekte, die Bezeichnungen haben können. Jetzt ist aber die Frage, wie eigentlich, wie funktioniert das eigentlich genau? Also wenn wir das philosophisch genauer anschauen, dann scheint mir, dass so einfache Kausalvorstellungen eigentlich fehl am Platze sind. Das ist auch eine etwas kuriose Idee. Also dass insbesondere bestimmte Worte sozusagen qua der lexikalischen Bedeutung, die sie haben,
also Beleidigungen
auslösen.
Oder?
Ja, beleidigende, sozusagen inhaltlich irgendwie so gebaute Worte, dass die, wenn man die verwendet, verletzend wären. Was weiß ich, Tusse, dumme Kuh, irgendwie was auch immer. Also dass sozusagen die bauliche Beschaffenheit dieses Wortes, so wie es da steht und auch immer, wenn es verwendet wird oder vorkommt, verletzend wäre.
Sondern was passiert denn dann stattdessen? Also wie wird dann Sprache zur Waffe?
Ich denke, es ist relativ klar, dass auch vielleicht Worte, an die man hier und da ein Fragezeichen setzen könnte, nehmen wir mal Tusse, nehmen wir dumme Kuh oder irgendwie sowas von mittlerem Schärfegrad. Es kommt darauf an, wie ich das sage, wie die Situation ist, in der dieses Wort tatsächlich sozusagen Macht entfaltet und wie es das tut, ob es sich um eine Verletzung handelt oder ob ich nicht vielleicht ironisch, vergnügt oder sogar zärtlich so ein Wort verwende. Das heißt also, die Wortbedeutung ist nicht das, was verletzt, sondern der Akt ist das, was verletzt und den Akt müssen wir betrachten, die Verwendungsweise. Also aber die Verletzungskraft liegt in der Performance des Sprechakts selbst. Und insofern können umgekehrt auch ganz harmlose Worte, also Worte wie, sagen wir mal, nie wieder oder das ist das Ende, so ein Satz wie das ist das Ende, das ist ein ganz beschreibender Satz, klingt völlig neutral. Aber der kann in einer Weise verwendet werden, dass er einem Faustschlag gleichkommt und zwar in dem, was er tut.
Das scheint mir intuitiv immer nicht so richtig plausibel und schien mir auch bei der Lektüre Ihres Buches nicht so richtig plausibel. Also, dass das ähnliche Wirkung hat, da würde ich mitgehen. Aber wenn Sie jetzt sagen, solche Worte können einem Faustschlag, also einem körperlichen Hieb wirklich gleichkommen, dann scheint mir das eine sehr weitreichende Behauptung zu sein. Vielleicht können Sie noch mal ein Beispiel geben für einen Sprechakt, auch für die gesamte Situation, wo es eben nicht auf das einzelne beleidigende Wort ankommt und wo ich das ein bisschen besser verstehe.
Wenn ich sage, es kommt einem physischen Schlag gleich, dann meine ich den Verletzungswert, den es hat. Ich sage jetzt nicht, dass das Wort einen blauen Fleck auslöst. Aber dass es so trifft, dass es diesen zerstörerischen Effekt hat, dass es auch so sich hineinbohrt in unsere gelebte Wirklichkeit, dass ich es nicht vergessen kann, dass es mich treibt als das, was sozusagen getroffen hat. Das meine ich mit Wirkung. Es ist ja auch bei physischer Gewalt nicht so, dass der blaue Fleck als solche die Gewalt ausmacht. Ich kann mich irgendwo stoßen und einen blauen Fleck haben und ich würde da nicht von Gewalt sprechen, sondern das, was Gewalt schlimm macht, ist die Ohnmachtserfahrung, die Verletzungserfahrung in einem Sinn von, bin ich hier angegriffen worden, zerstört das etwas von mir? Und der blaue Fleck, den ich mir hole, wenn ich mich irgendwo anstoße, oder vielleicht der blaue Fleck auch, den ich bekomme, wenn jemand mich anrempelt, wenn er das nicht absichtlich gemacht hat, werde ich das nicht als Gewalterfahrung erleben und ich werde es auch ziemlich schnell vergessen, es wird nicht hängen bleiben. Und in diesem Sinne können eben Worte ganz extrem einschneidend sein und unter Umständen ein ganzes Leben oder ein ganzes Wirklichkeitsgefühl über den Haufen schmeißen. Denken Sie ans Beziehungsleben, denken Sie an Trennungssituationen. Denken Sie an Situationen, in denen zwischen Leuten sozusagen ganz tiefe Fragezeichen entstanden sind und Entfremdung passiert. Also etwa, wenn jemand Sie verrät oder wenn Sie begriffen haben, dass Sie angelogen worden sind.
Ja, das verstehe ich, das kann ich
nachvollziehen. Sätze, die Sie dann zurückschleudern oder auch Sätze, die Ihnen entgegengeschleudert werden. Also wer mal erlebt hat, was das mit einem macht, wenn man selbst von jemand anderem mit Hass angebrüllt wird. Was sich dann einprägt, ist nicht die Bedeutung der Worte, die gesagt wurden, sondern die Entsetzlichkeit der Situation. Dieses extrem, ja, fast blind werden der Worte, weil sie eigentlich nur noch dazu da sind, den Hass dem anderen entgegenzuschleudern. Da kann man natürlich sagen, ja, so darüber zu sprechen, dass man nicht trennt zwischen dem physischen Schmerz auf der einen Seite und dem einschneidenden Erfahrungswert dieser Sache auf der anderen Seite so zu sprechen, das ist metaphorisch. Ich würde aber schon sagen, das ist möglicherweise wirklichkeitsnäher, so zu sprechen und unsere Welt in diesen Extremsituationen ist nicht von der Art, dass die Modelle, die das Körperliche und das sinnhaft Sprachliche trennen, dass diese Modelle überhaupt passen auf solche Situationen. Ich würde sagen, es ist umgekehrt. Also es gibt Extremsituationen, auf die eben die Modelle sozusagen der Normalwelt, die so das Auseinandersortieren gewohnt sind, einfach gar nicht passen. Und das Thema der Gewaltausübung, der Gewalterfahrung ist ein solches Thema. Und zwar eben nicht nur auf abstrakter Ebene, sondern auch sehr konkret. Wenn Sie mit Experten, Expertinnen sprechen, die sich mit Traumata, mit Traumatherapie etc. beschäftigen, dann ist das eine Welt, in der das, was da zerstört ist an den Menschen und auch die Therapie, gerade dann funktioniert, wenn man nicht zwischen Körper und Erfahrung, Erinnertem, Sprachlichem, Erlebtem trennt.
Hate Speech, Sprache und Körper, wenn man über diese Zusammenhänge spricht, dann kommt man automatisch auf die poststrukturalistische Theoretikerin Judith Butler, bekannt geworden ist sie in den 90er Jahren durch Bücher wie Das Unbehagen der Geschlechter oder Körper von Gewicht. Eine Formulierung von ihr lautet, und die bezieht sich auch auf körperliche Effekte von Sprache, Körper werden durch Sprache erst konstituiert, werden durch Sprache erst hergestellt. Wie ist das gemeint?
Butler bewegt sich damit in der Tradition von Autorinnen und Autoren, die einfache naturalistische Körpermodelle kritisieren. Sie treibt das sehr weit, sofern sie eben vor allem bei der Frage, was die Entstehung von Geschlechterkonzepten angeht, darauf besteht und beharrt, dass letztlich alles, worauf es uns ankommt, wenn wir mit Körpern zu tun haben, sprachlich gemacht ist. Also ohne, dass wir es erst sprachlich den Körpern so zugeschrieben hätten, auch gar nicht existieren würde. Damit hat sie, denke ich, in vielem recht. Schwierigkeiten bleiben bei ihrem Ansatz natürlich, wenn wir tatsächlich über die Wirklichkeit auch der körperlichen Seite von Sprache reden wollen. Denn ihr Konzept ist vor allem darauf angelegt, die Sprachhaftigkeit von Körpern in den Blick zu nehmen, aber die Körperhaftigkeit des Sprachlichen kommt dabei zu kurz. Ich denke, dass auch die Sprache ihrerseits wiederum eine körperliche Wirklichkeit hat. Butler diskutiert das Thema der Hassrede auch sehr ausführlich. Sie hält sich aber eben doch stark fest an der Idee, dass die Bedeutungen von Worten das sind, was dann den verletzenden Charakter hat. Und die Frage nach dem physischen Akt des Sprachgebrauchs stellt sie nicht in gleicher Weise. Und das hat den Grund, dass sie tatsächlich sozusagen die Seite des physischen Aktes auch gar nicht so zentral adressiert.
Wenn es um die physische Wirksamkeit, um die Körperkraft von Sprache geht, die Sie benennen, dann stellt man sich meistens auch Situationen mit direkter physischer Nähe von Menschen vor. Hate Speech, worüber wir ja jetzt schon gesprochen haben, das findet ja doch meistens in digitalen Zeiten in schriftlicher Sprache statt und häufig in Distanz der Menschen im digitalen Raum. Und dieser digitale Raum, der wird ja eigentlich oft als ein Beispiel des fast körperlosen, abstrakten angeführt. Kann man denn da auch von so einer Körperkraft der Sprache überhaupt sprechen?
Unbedingt. Vielleicht beweist das sogar, dass es sich tatsächlich um eine Körperkraft der Sprache handelt und dass es eben nicht sozusagen der Körper mit Armen, Beinen, Bauchnabel, Nase und so weiter ist, der da kraftvoll agiert. Tatsächlich können geschriebene Zeilen, können sowieso natürlich auch die Stimme, aber auch überhaupt Gestisches, was sich sprachlich vermittelt, diese Art von kraftvoller Präsenz entfalten. Dazu müssen sie nicht irgendwie besonders nah dran sein, an dem Körper, den wir sozusagen so mit seiner Hautgrenze und seiner Sichtbarkeit assoziieren. Ein super Beispiel finde ich die auf mich jedenfalls besonders sprechend wirkenden Tippfehler oder kleinen Verstümmelungen von Sprache, die zum Beispiel im Netz oder in Kurznachrichten drinsteckend dem, was da gemacht wird, sozusagen einen bestimmten Spin geben, einen bestimmten Drive, also vielleicht eine besondere Aggression oder vielleicht auch ein besonderes Tempo, eine Begeisterung oder was auch immer. Es kommt jetzt darauf an, was da genau die Botschaft ist. Aber sowas, also dass Tippfehler oder die Art, wie vielleicht abgerissene, kleinere Sätze aneinander gehauen werden, dass das fast sowas wie eine Handschrift oder wie ein Sound entwickelt, obwohl es eben nicht klingt, sondern nur gelesen wird, finde ich ein sehr gutes Beispiel. Und insofern sind gerade die virtuellen Medien enorme Spielbühnen für diese Vielfalt dessen, was Sprachliches alles kann. Also auch wie erfinderisch Mischformen, mediale Mischformen sind. Also nehmen Sie vielleicht auch so diese kleinen Icons oder Emoticons oder wie auch immer Bildchen, die so eingeschossen sind in Zeilen. Das sind also interessante hybride Formen von Sprachlichkeit, wenn man das linguistisch beschreiben wollte. Aber wie es funktioniert, also dieses sehr Sprechende, das das hat, das können wir direkt an uns erleben. Und insofern haben wir da eine besonders reichhaltige Welt sozusagen neuer, kraftvoller Sprachlichkeit.
Was ändert sich für unser Nachdenken über die Rolle von Sprache und Politik, Sprache und Öffentlichkeit, wenn man diese Körperkraft jetzt mit einbezieht? Bräuchten wir eine andere Ethik für unseren Sprachgebrauch?
Wenn Ethik heißt, dass irgendwo zeigefingerhaft gesagt wird, so soll man es machen, so soll man es nicht machen, auf gar keinen Fall. Aber was mir wichtig wäre und was eigentlich, glaube ich, gerade in Zeiten der durch Internet und durch immens viel Kommunikation, in der wir leben, gesteigerte Sprachlichkeit unserer Realität auch politisch bedeutsam ist, ist, dass wir Sprache ernst nehmen. Also genau hinsehen, was wir da tun. Wenn das alles handlungshaft ist, wenn das halt alles auch Wirklichkeiten umschafft oder ihnen jeweils ihr Licht gibt, dann gilt es hinzusehen, dann ist es interessant auch zu differenzieren und natürlich auch eine wichtige Botschaft selber, Sorgfalt da reinzustecken. Aufmerksamkeit, Sorgfalt, Zuwendung, ein Wunsch, ein Begehren nach sozusagen Feinheit auf der Ebene des Sprachlichen. Das wäre vielleicht so ein, nicht eine Ethik, auf gar keinen Fall, sondern eher eine Art Impuls, etwas, was uns erfassen sollte, wenn wir uns klar gemacht haben, wie welthaltig, wie wichtig, wie mächtig, wie gegebenenfalls wirksam und damit auch vielleicht folgenreich Sprache ist, aber auch wie sehr wir uns selbst zeigen und auch uns zu dem machen, was wir sind, in der Form, wie wir Sprache nutzen oder in der Form, wie wir uns ihr zuwenden, sie sozusagen zum Teil unserer selbst auch machen.
Das war ein Gespräch mit der Philosophin Petra Gehring über die Körperkraft von Sprache. Und wenn Sie dazu noch mehr lesen möchten, dann können Sie das tun in Petra Gehrings neuem Buch über die Körperkraft von Sprache, Studien zum Sprechakt, erschienen im Campus Verlag. Über 3 Jahre hinweg hat der Komiker Volodymyr Zelensky in der Politcomedy-Serie Diener des Volkes einen Geschichtslehrer gespielt, der dann überraschend zum Präsidenten gewählt wird und dann die Korruption im Land bekämpft. Nun übertrifft die Realität die Fiktion, das haben zumindest viele gesagt, als Zelensky jetzt tatsächlich zum Präsidenten der Ukraine gewählt worden ist. Und zwar sogar mit 73% Zustimmung statt mit 63% wie im Fernsehen. Ob er jetzt auch die Korruption bekämpfen wird, das bleibt erstmal abzuwarten. Und auch sonst ist überhaupt noch nicht klar, wofür der Mann steht. Allerdings verkörpert er 2 Trends der europäischen Politik der letzten Jahre. Zelensky ist ein Außenseiter und er ist mit 41 Jahren relativ jung. Da gab es ja in letzter Zeit mehrere ähnliche Beispiele. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron war bei Amtseinführung 39. Luigi Di Maio von der italienischen Fünf-Sterne-Bewegung war gerade mal 31. Und genauso alt war der österreichische Kanzler Sebastian Kurz. Jugend und Unerfahrenheit wird mehr und mehr zum politischen Kapital. Ein europäischer Trend mit bedenklichen historischen Vorläufern, weiß Dominik Erhard im philosophischen Wochenkommentar.
Das Versprechen, das von politischen Youngsters und Außenseitern ausgeht, beschrieb der Philosoph Walter Benjamin bereits vor über 100 Jahren. Er zog mit Anfang 20 vehement gegen die gewaltige Ideologie der Erfahrung ins Feld. Die Maske des Erwachsenen heißt Erfahrung, schrieb er 1913. Sie ist ausdruckslos, undurchdringlich, die immer gleiche. Dagegen repräsentiere die Jugend den Geist radikaler Veränderung, ein Privileg, das darauf beruhe, erfahrungslos, also maximal uneingeschränkt, ja, unbestimmt zu sein. Diese Unbestimmtheit verkörpert Zelensky wie wenige vor ihm. Es ist kaum zu sagen, was er vorhat, wofür er steht und wofür nicht. Seine Botschaft ist bis dato im Wesentlichen beschränkt auf: Ich werde euch nie enttäuschen. Da er im Vorfeld der Wahl kaum Interviews gab und sich auch nach seinem Sieg nur vage zu seinen Vorhaben äußerte, ist Zelensky so etwas wie eine politische Blackbox. Damit hat er sich zur Projektionsfläche für ganz unterschiedliche Wählermilieus und deren Erwartungen gemacht. Also ist in gewisser Weise tatsächlich alles möglich. Aber während Benjamin die Unbestimmtheit zum Ausweis der radikalen Veränderung macht, scheint sie bei Zelensky mindestens ebenso sehr eine Vorsichtsmaßnahme gegen Reklamationen zu sein, nach dem Motto: Wer nichts verspricht, kann auch nicht enttäuschen. Seine Wette könnte darauf lauten, dass die bloß ästhetische Befriedigung, die ausgestellte Jugend und der rhetorische Aufbruch tatsächliche politische Veränderungen vergessen lässt. Walter Benjamin hat das, als er älter war, selbst beschrieben. Er musste seinerzeit die bittere Erfahrung machen, dass der Jugend- und Außenseiterbonus in der Politik besonders den Nationalsozialisten zugute kam. Als Partei der Jugend gelang es ihnen gegen Ende der 1920er Jahre, aus der Tatsache Kapital zu schlagen, dass ihr Personal im Schnitt 10 bis 15 Jahre jünger war als das der älteren Parteien. Später, im Pariser Exil, hat Benjamin die Strategie der Faschisten eine Ästhetisierung der Politik genannt. Ihr perfider Kunstgriff bestehe darin, die Sehnsüchte der Massen zu symbolisieren, anstatt ihre materiellen Bedürfnisse zu befriedigen. Obwohl sie auf inhaltlicher Ebene nichts mit den Nazis gemein haben, ist das eine Formel, die man auch auf einige der heutigen Politiker anwenden kann, die ihr Alter zum Verkaufsargument machen. Mit dem jungen Benjamin gesprochen: Zwar fehlt diesem Politikertypus die immer gleiche Erfahrung, aber gerade wegen dieser Unbestimmtheit droht ein Verharren in der bloßen Pose der reinen Ästhetik der Veränderung, ohne dass sich an den materiellen Verhältnissen, Armut, Korruption oder fehlende Mitbestimmung tatsächlich etwas ändert. Dies droht umso mehr, als hinter Zelensky Berichten zufolge ein mächtiger Oligarch steht und er damit womöglich alles andere als unbestimmt ist. Andererseits, und nun mit dem späten Walter Benjamin gesprochen, bergen historische Momente großer Unsicherheit auch stets das Potenzial zu radikaler Verbesserung. Die entscheidende Erkenntnis sei allerdings, so hält der Philosoph kurz vor seinem Tod fest, dass sich Fortschritt nicht automatisch einstellt, sondern die Vergangenheit nach jenen Bruchstellen durchsucht werden muss, die zur derzeitigen Misere geführt haben. Wirklich unbestimmt, überraschend und im Sinne Walter Benjamins fortschrittlich würde der neue Präsident der Ukraine also handeln, wenn er anders als seine jungen Amtskollegen in Italien und Österreich nicht pubertär mit der Vergangenheit brechen würde, sondern den Blick des relativ jungen Außenseiters radikal offen auf die trümmerbeladene Geschichte richten würde, um sein Land in eine andere, bessere Zukunft zu führen. Von solchem Geschichtsbewusstsein hat die Blackbox Zelensky bislang allerdings noch nichts gezeigt.
Volodymyr Zelensky und die gefährliche Ästhetisierung der Politik. Dominik Erhardt war das im philosophischen Wochenkommentar. Es gibt ja so philosophische Sätze, die hat so gut wie jeder schon mal gehört, weil sie zu geflügelten Worten geworden sind. Vielleicht weiß man dann auch noch, von wem die stammen, aber was ist eigentlich genau damit gemeint? Aus welchem Zusammenhang stammen sie? Und was kann man mit diesem Satz heute noch anfangen? Das weiß man dann oft nicht mehr so genau. Und für solche Sätze haben wir hier eine Rubrik, die nennt sich die philosophische Flaschenpost. Da helfen uns schlaue Köpfe dabei, diese Sätze zu verstehen. Heute interpretiert die Philosophin und Publizistin Bini Adamczak den sehr berühmten Satz einer nicht minder berühmten revolutionären Denkerin.
Die philosophische Flaschenpost.
Freiheit ist immer nur Freiheit des Andersdenkenden.
Von wem stammt das Zitat?
Das Zitat stammt von Rosa Luxemburg, eine Sozialdemokratin oder Sozialistin oder Kommunistin, die hauptsächlich als Autorin, als Wissenschaftlerin oder als Aktivistin, vor allem aber als Revolutionärin tätig war. Das Zitat selber stammt aus dem Text zur russischen Revolution, den Luxemburg im Gefängnis geschrieben hat. Ein Text, in dem sie eine solidarische Kritik an der russischen Revolution hervorbringt und die sich gewissermaßen als prophetisch erwiesen hat.
Wie war es gemeint?
In dem Text zur russischen Revolution unternimmt Rosa Luxemburg eine doppelte Kritik. Erstens eine Kritik an der deutschen Sozialdemokratie, die den Anspruch auf eine umfassende Emanzipation, auf eine Revolution, die eine soziale Demokratie herstellen würde, aufgegeben hat. Andererseits unternimmt Rosa Luxemburg eine Kritik an den Sozialistinnen in Russland, die an diesem Anspruch festhalten, an dem Anspruch, eine Welt ohne Ausbeutung, ohne Herrschaft herzustellen, die diesen Anspruch aber mit selbstherrschaftlichen Mitteln realisieren wollen. Rosa Luxemburg sagt, die Konterrevolution, die versucht, die Errungenschaften der Revolution zu zerstören, muss niedergehalten werden, muss zurückgeschlagen werden. Aber Einschränkung der Pressefreiheit, Einschränkung des Wahlrechts, Einschränkung demokratischer Verfahrensweisen ist dafür kein legitimes Mittel. Schon allein auch deswegen, weil Sozialismus nur mit allen gemeinsam demokratisch entwickelt werden kann oder es ist zum Scheitern verurteilt. Freiheit ist immer die Freiheit der Andersdenkenden, meint nun genau das, dass sich keine Regierung der Welt, keine politische Bewegung hinstellen kann und behaupten kann, von sich ein fertiges Konzept bereits in der Tasche zu haben, das sie nun von oben dekretieren kann, sondern die Entwicklung eines Gemeinwesens, das nicht herrschaftlich organisiert ist, muss immer mit allen gemeinsam geschehen und das heißt eben auch mit denen, die eine andere Meinung haben. Nur im lebendigen Austausch zwischen verschiedenen Positionen kann eine Wahrheit gefunden werden, die auch alle zufriedenzustellen in der Lage ist.
Was sagt es uns heute?
Worauf uns Rosa Luxemburg aufmerksam macht, ist, dass Freiheit und Gleichheit immer in einem engen Wechselverhältnis stehen und nicht voneinander getrennt werden können. Und was wir von Rosa Luxemburg für die heutige Diskussion lernen können, ist ein umfassender Demokratiebegriff. Zur Verteidigung der Demokratie reicht es nicht, sich auf demokratische Werte zu berufen, sondern wir müssen auch überlegen, was die Bedingungen der Demokratie sind. In dem Sinne fragt Rosa Luxemburg für heute, ist es wirklich demokratisch, wenn ein großer Teil der Bevölkerung, heute sogenannte Ausländer, vom Wahlrecht ausgeschlossen sind? Haben wir wirklich eine freie Presse, die auch frei über Wirtschaftsformen diskutieren kann, wenn diese freie Presse selbst die Form zum großen Teil von kapitalistischen Unternehmen hat? Oder ist es wirklich eine Demokratie, wenn zwar jeder Mensch nur eine Stimme hat, aber manche Menschen für eine Arbeitsstunde 10 Euro bekommen und andere für eine Arbeitsstunde 1000, also einen viel größeren Einfluss auf das Gemeinwesen haben als andere? Mit anderen Worten, müssen wir, um wirklich demokratisch zu leben, nicht die Bedingungen auch der Demokratie verändern. Aber andersrum, wenn wir die Bedingungen der Demokratie verändern, dann muss diese Veränderung selbst demokratisch sein, sonst wird sie autoritär und konterkariert ihren eigenen Anspruch.
Die philosophische Flaschenpost. Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
Bini Adamczak war das über Rosa Luxemburg in der philosophischen Flaschenpost. Das war's von Sein und Streit. Ich bin Christian Möller. Machen Sie es gut. Tschüss.
Mehr von Sein und Streit hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.